Okay. Hallo Markus.
Hallo Julian.
Hallo Thomas.
Sorry, ich bin raus. Ich war gerade irritiert, weil ich dachte, nach dem Klatschen fangen wir an und dann hast du noch irgendwie gebabbelt.
Nee, das ist jetzt das Intro.
Das ist so. Die Pre-Show.
Ja. Okay.
Markus, was hast du denn eigentlich letzte Woche und die Woche davor und die Woche davor
und die Woche davor
alles gemacht?
Hallo Thomas, hallo Julian. Wo fange ich an? Ich habe viel Termine gehabt. Der Grund, warum wir jetzt so lange gewartet haben mit der nächsten Folge, war nicht, dass wir irgendwie keine Lust hatten, sondern dass ich montags echt viel unterwegs war.
Wir saßen ja immer allein, ne?
Ja, wollte gerade sagen, schön dich zu sehen auch, Markus.
Ihr habt euch kaum verändert.
Ja, du dich auch nicht, aber...
Ja, es war viel los in letzter Zeit. Wie man den Nachrichten entnehmen kann, ja. Parteipolitisch natürlich, aber vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz auch durch sachthematische Dinge, die mich stark eingebunden haben und viele Gespräche und viele Sitzungstermine, und die sind in der letzten Zeit echt oft auf Montage gefallen, was sehr untypisch ist. Ich habe ja schon mal erzählt, dass die Mainz-Tage eigentlich immer Dienstage, Mittwoche und Donnerstage sind, und dass das jetzt in der vergangenen Zeit oftmals ein Montag war, ist eher so die Ausnahme. Aber ihr seht, auch das kann passieren. Mhm.
Wir sind ja Herren über deinen Kalender und halten den Montag üblicherweise frei, aber klappt nicht immer, ne?
Ja.
Vor allen Dingen hattest du in den letzten Wochen relativ viele Gespräche in Sachen Haushalt.
Ja, richtig. In Sachen Haushalt, in Sachen Grundsteuer. Ja. Ich hatte sehr viele Schulbesuchstermine bei den Schulbesuchstagen, die stattgefunden haben. Auch darüber können wir sicherlich mal reden. Ja, also viele Anlässe. Natürlich ganz weg von dem, was im Wahlkreis sonst auch immer los ist. Aber schon aus Mainzer Sicht sehr, sehr viele Themen, die mich beschäftigt haben. Ja.
Wie läuft es denn mit den Haushaltsgesprächen eigentlich? Du bist haushaltspolitischer Sprecher, also da eingebunden über die Fraktion. Was passiert in den Gesprächen?
Also, naja, man muss erstmal abstellen auf die Frage, wie das gesamte Verfahren aussieht. Also, das beginnt ja offiziell, das Haushaltsverfahren, mit dem Regierungsentwurf der Landesregierung. Also, vereinfacht gesagt, sitzt die Landesregierung wochenlang zusammen und verhandelt untereinander, miteinander über die Frage, wo die vorhandenen Gelder, die wir haben, hinfließen. Also wie viel kriegt der Bildungsetat, wie viel kriegt das andere Haus?
So. Das ist also das, was die Bundesregierung letztendlich hingekriegt hat, was ihr aber in Mainz auf die Reihe kriegt, trotz der gleichen Parteien?
Absolut, absolut. Also wir sind ja die funktionierende Ampel. Da legen wir auch immer sehr viel Wert drauf, das zu sagen. Ja, genau, im Grunde geht's da schon los. Ja, also bei der Aufstellung eines Haushaltsentwurfs, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die einzelnen Ressorts, also die einzelnen Ministerien, in der Regel vertreten dann durch die jeweiligen Staatssekretäre, ihre Mittel anmelden beim Finanzministerium, und dann gibt es Gespräche und dann wird intensiv darum gerungen, wo welche Stellenmehrungen kommen, wo möglicherweise Gelder reingegeben werden, wo vielleicht auch welche rausgeholt werden. Ist also ein langer Prozess, der die Häuser natürlich auch in den Haushaltsabteilungen und auch auf der Hausleitungsebene stark bindet. Und nach all den Wochen, von denen wir als Parlamentarier in der Regel nichts mitbekommen, kommt dann irgendwann der Tag, an dem das Kabinett, also der Ministerrat, gemeinsam einen Haushaltsentwurf beschließt. Ja, und wenn der beschlossen ist, dann geht das ganze Ding ins Parlament, da wo es eigentlich hingehört, denn Herrscher über das Geld, um es so ein bisschen überspitzt zu sagen, ist tatsächlich das Parlament, also der Landtag in dem Fall, der letztlich entscheidet, was mit den Geldern passiert. Und wir arbeiten aber natürlich mit der Vorlage der Regierung, respektieren und erkennen natürlich auch die Schwerpunktsetzungen der Regierung an, wir als Regierungstragende ja sowieso. Und die Opposition setzt natürlich eigene Schwerpunkte dann im parlamentarischen Verfahren. Und wir sind jetzt gerade tagesaktuell in dem Punkt, dass wir sagen, wir haben uns den Regierungsentwurf angesehen, auch als Ampelkoalition. Und wir haben an der einen oder anderen Stelle noch Änderungswünsche, die wir noch mit einfließen lassen wollen. Und die werden dann im Dezember, im Landtagsplenum im Dezember, dann hoffentlich mit der Mehrheit der Ampel, aber ich bin da sehr zuversichtlich, auch beschlossen. Und dann haben wir sozusagen Ende des Jahres auch unseren Doppelhaushalt für 2 Jahre beschlossen. Wir reden jetzt aktuell über die Jahre 25 und 26.
Es gibt auf kommunaler Ebene immer diese Dienstaufsichtsbehörde. Ich nehme an, auf dieser Ebene gibt es keine weitere Behörde, die jetzt sagen kann, nee, so nicht oder doch. Gibt es irgendwie ein Regulativ? an irgendeiner Stelle?
Also du meinst mit Dienstaufsichtsbehörde die Kommunalaufsichtsbehörde? Die kommunale Aufsichtsbehörde. Also die Aufsichtsbehörde, die im Grunde darüber wacht, ob die Kommunen mit ihrem Geld ordnungsgemäß umgehen.
Ich kenne sie als ADD, wo ich nicht genau weiß, was es bedeutet.
Ja, also die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, das ist der volle Name, ist tatsächlich auch Aufsichtsbehörde.
Ja.
Es wird oft von der ADD gesprochen, jetzt ein kleiner Exkurs, es wird oft von der ADD gesprochen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, das ist eine Landesbehörde mit Sitz in Trier und in Koblenz. Und die beaufsichtigen die Landkreise und die kreisfreien Städte bei ihrer Haushaltsführung. Aber wenn wir von der klassischen Ortsgemeinde oder der klassischen verbandsangehörigen Gemeinde sprechen, dann ist tatsächlich nicht die ADD die Aufsichtsbehörde, sondern, das kennt jeder aus seiner Region, die örtliche Kreisverwaltung. Dort ist dann auch eine Kommunalaufsicht angesiedelt und die prüft sozusagen die Haushaltsführung der Ortsgemeinden beispielsweise. Das gibt es auf Landesebene in der Form eigentlich nicht. Also das Parlament ist ja die demokratisch erste Gewalt. Das heißt, wir sind ja alles gewählte Abgeordnete und wir haben im Grunde die demokratische Legitimation, entscheiden zu dürfen, was mit dem Geld passiert. Es gibt aber natürlich schon Grenzen, beispielsweise durch Verfassungsrecht gesetzte Grenzen. Wir haben ganz oft über das Thema Schuldenbremse gesprochen. Also wir könnten jetzt nicht als Parlament einen Haushalt verabschieden, der zum Beispiel gegen diese Vorgaben verstößt. Über die Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse haben wir auch schon oft gesprochen. Ihr kennt ja auch meine Meinung dazu. Und
Das würde dann vermutlich so laufen, dass dann jemand klagt, so wie das bei den, wie viel waren es, 60 Milliarden waren, die der Bund aus diesem Corona-Fonds entnommen hatte.
Genau, da gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das sehr klare Aussagen über die Frage gemacht hat, was da zulässig ist und was nicht. Und tatsächlich, das ist am Ende auch auf dem Rechtsweg natürlich dann überprüfbar, in dem Fall dann auch verfassungsrechtlich. Soweit lässt man es natürlich nicht kommen, sondern man hält ja die verfassungsrechtlichen Vorgaben ein, in Klammern auch, wenn man sie vielleicht gerne ändern würde. Also wir reden ja immer wieder mal über eine Reform dieser Schuldenbremse, aber wir haben sie im Moment. Das heißt natürlich auch für das Parlament, auch für uns als Ampelmehrheit in Rheinland-Pfalz, da müssen wir uns dran halten. Und das gelingt uns jetzt auch in diesen beiden Haushaltsjahren. Und es gibt im Grunde, abgesehen von den Bürgerinnen und Bürgern, die immer die Möglichkeit haben, auf demokratischer Basis zu entscheiden, ob sie mit der Schwerpunktsetzung von uns zufrieden sind oder nicht, noch den Rechnungshof, der sehr kritisch natürlich auch über die Haushaltsführung des Landes blickt. Aber das Recht des Rechnungshofes geht jetzt nicht so weit, dass er uns einen Haushalt kaputt machen könnte. Er kann allenfalls natürlich sehr medienwirksam und auch sehr, sehr öffentlichkeitswirksam Kritik äußern. Auch zu Recht dann, ja, das ist eine wichtige Aufgabe, die der Rechnungshof hat. Aber am Ende ist natürlich schon Letztentscheider erstmal das Parlament. Und sofern nicht irgendein Gericht uns den Haushalt kaputt macht, hat er dann auch Bestand.
Oder gar der Bund der Steuerzahler.
Der ja kein Verfassungsorgan ist, beispielsweise wie jetzt der Rechnungshof, der ja eine verfassungsmäßige Stellung hat. Der Bund der Steuerzahler ist sicherlich eine Institution, die wir oft hören, auch im Kontext mit den Steuermitteln, auf allen Ebenen übrigens, auch auf kommunaler Ebene. Es gibt ja das Schwarzbuch der Steuerzahler, da kann man immer wieder mal ganz interessante Dinge lesen. Ja, wir müssen natürlich auch mit Kritik an Haushalten umgehen. Weil natürlich der Haushalt selbst eigentlich, das ist ja diese alte Floskel, in Zahlen gegossene Politik ist. Das heißt, dort, wo wir Geld reingeben im Haushalt, bei uns ist ja der größte Etat zum Beispiel der Bildungsetat, mag es Menschen geben, die vielleicht sagen, ja, Bildung irgendwie schon wichtig, aber mir wäre es lieber, wir würden im Landwirtschaftssektor vielleicht mehr Geld reinbringen. Und damit müssen wir umgehen. Das ist Demokratie und das ist Politik.
Wir hatten in manchen Folgen schon über kommunale Haushalte gesprochen und darüber, dass die Haushaltsplanung häufig von den tatsächlichen Ergebnissen abweicht, also nicht sehr realitätsnah ist und die Ergebnisrechnung in der Regel freundlicher aussehen als die Haushaltsplanung. Ist das im Land auch so?
Ja, das kann schon sehr stark voneinander abweichen. Man muss ja sehen, dass ein Land unglaublich abhängig ist von der Wirtschaftslage. Also die Einnahmen des Landes und auch die Ausgabeentwicklung des Landes ist natürlich fast unmittelbar an den wirtschaftlichen Entwicklungen in einem Land zu spüren. Also ich will mal ein Beispiel nennen, die Energiekosten. Ja, wenn wir über die Energiepreissteigerung gesprochen haben, dann muss klar sein, wir haben einen Wissenschaftsbereich, wir haben die Hochschulen, wir haben die Universität in Mainz. Da gibt's extrem energieintensive Forschungszweige, die natürlich massiv Energie verbrauchen. Nicht, weil wir jetzt irgendwie Spaß haben, Strom zu verbrauchen oder Energie zu verbrauchen, sondern weil sie es für die Forschung einfach brauchen. Und das kostet uns sofort viel mehr Geld.
Teilchenbeschleuniger.
Zum Beispiel, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet der Wissenschaft, will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Teilchenbeschleuniger haben wir jetzt, weiß ich gar nicht, ob wir da auf dem Campus in Mainz irgendwas in die Richtung haben.
Da gibt es sowas in der Art.
Nicht vergleichbar mit dem CERN jetzt in der Schweiz, aber auch sicherlich was. Ich weiß nur, es gibt unglaublich extrem hohe energieverbrauchende Dinge. Wir haben Personalkosten, könnt ihr euch vorstellen. Da reden wir nicht über ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir haben einen extrem hohen Personalkörper, den wir haben, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Wir haben über 10.000 Polizeibeamte mittlerweile im Dienst. Wir haben Lehrer, tausende Lehrer, die den Dienst an den Schulen verrichten. Wir haben in den Verwaltungen auch des Landes Personal eingesetzt, in den Ministerien, auch in den nachgeordneten Behörden, wie auch der ADD beispielsweise. Die kosten ja alle auch Geld. Und wenn es dann Tarifsteigerungen gibt, die dann auch verhandelt wurden, und wir haben das in dem Fall dann nicht nur für die Tarifbeschäftigten, sondern auch auf die Beamten übernommen, dann kostet das direkt auch wieder mehr Geld. Und so hängen wir quasi an gesellschaftlichen Entwicklungen, wie alle anderen auch. Und zugleich hängen wir natürlich auch, was die Steuerpolitik angeht und die steuerlichen Entwicklungen angeht, unmittelbar auch an der konjunkturellen Entwicklung im Land und im Bund auch. Ja. Und das ist insofern selbsterklärend, dass ein Haushaltsplan versucht, die Wirklichkeit bestmöglich abzubilden, aber wir sehr oft natürlich auch die Erfahrung machen, dass gewisse Dinge nicht vorhersehbar waren und deswegen sich natürlich ein Rechnungsergebnis auch eines Landeshaushaltes unter Umständen sehr stark unterscheiden kann von der Haushaltsplanung.
Jetzt macht ihr ja einen Doppelhaushalt. Warum eigentlich? Wenn es sowieso schon schwierig ist, die Realitäten im Haushaltsplan abzubilden, ist es dann sinnvoll, das auf 2 Jahre zu strecken?
Also man muss erst mal sagen, der Doppelhaushalt ist ein Instrument, der ist altbewährt, auch im Haushaltswesen, im Haushaltsrecht. Das ist also nichts Untypisches, wird in aller Regel auch sehr gerne auf kommunaler Ebene beispielsweise genommen. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist eigentlich, dass man versucht, Planungssicherheit herzustellen. Zum Beispiel, wenn du längerfristige Investitionsprojekte abbilden willst, es ist ein Unterschied, ob ein Ministerium weiß, ich habe die Mittel nur für 1 Jahr vom Landtag bewilligt, oder ich weiß, ich habe auf jeden Fall schon mal 2 Haushaltsjahre, die mir die entsprechenden Ausgabeansätze an die Hand geben. Also ich kann als Regierung planungssicherer mit den Haushaltsmitteln umgehen, weil ich weiß, der Landtag hat direkt mal für 2 Haushaltsjahre die entsprechenden Ermächtigungen beschlossen. Das gibt im Grunde der Regierung etwas weitere Spielräume. Und wenn man merkt, dass sich im Laufe der Zeit, was ja durchaus passieren kann, Dinge massiv verändern, dann gibt es auch ein haushaltsrechtliches Instrument, mit dem wir das auch nachkorrigieren können. Das ist dann der Nachtragshaushalt.
Welches Volumen hat der Landeshaushalt überhaupt?
Knapp über 25 Milliarden Euro pro Jahr.
25 Milliarden, und die verteilen sich wie?
Auf die verschiedenen Ressorts. Also das heißt, im Grunde gibt es mehrere Einzelpläne. Das ist der Fachbegriff. Also im Grunde kann man sagen, so wie die Regierung organisiert ist mit ihren Ministerien, so ist auch ein Haushalt organisiert mit seinen Einzelplänen. Und da gibt es dann den Einzelplan 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Und das endet irgendwann in einem Einzelplan 20, der die allgemeinen Finanzen nochmal abbildet. Der gilt sozusagen global über alle Häuser hinweg. Da werden so die wesentlichsten Einnahmen und Ausgaben des Landes nochmal abgebildet. Und dann gibt es Schwerpunktsetzungen. Wie gesagt, beispielsweise der Einzelplan 9, das ist bei uns der Bildungsetat, also der Haushalt des Bildungsministeriums. Das ist der deutlich stärkste bei uns im Landeshaushalt. Wir haben aber auch andere Bereiche, wenn ich jetzt mal an den Bereich des Innenministeriums denke, der natürlich ganz viele wichtige Aufgaben, originäre Aufgaben des Landes abbildet, also Katastrophenschutz, Polizei. Da hängt auch richtig viel Geld drin. Und so gibt es kleinere Einzelpläne, größere Einzelpläne und ganz große Einzelpläne. Und man kann die sich ansehen, man kann die sich auch angucken. Wer sich dafür interessiert, das ist alles transparent, kann man über die Parlamentsplattform Opal sich auch aufrufen, die Einzelpläne, und kann sich dann ansehen, was da im Einzelnen auch drinsteht. Und das folgt dann einer Haushaltssystematik, also einer Gliederung nach Haushaltsstellen. Und da kann man sehr genau erkennen, was wird für Personal ausgegeben, was wird an Investitionen ausgegeben und all diesen Dingen, und hat dann einen schönen Überblick.
Wie transparent ist das für Laien? Also wenn ich mir da so eine Tabelle anschaue, werde ich daraus schlau, wenn ich nicht in der Materie bin? Oder ist das eher schon, ja, große Informationsmenge, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht so aufschlüsselnd?
Also ich würde behaupten, wenn ich jetzt als völliger Laie zum ersten Mal mir so einen Haushalt betrachte, bin ich erstmal erschlagen. Also allein schon von der Seitenzahl. Mhm. Ja, das sind Haushalte, die teilweise 400, 500 Seiten haben, also Einzelpläne. Da muss man erstmal wissen, auf welcher Seite muss ich denn wie gucken, um auch eine Information zu finden. Das ist schon alles sehr komplex, aber am Ende auch keine Raketenwissenschaft. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man auch irgendwann, merkt man, wie die Systematik funktioniert, und dann weiß man auch, wie die Seiten aussehen und wo ich so ein bisschen gucken muss, wie es auch gegliedert ist, was Hauptgruppen sind beispielsweise. In aller Regel wird ja der Haushalt nicht nur transparent durch den Haushalt selbst, sondern auch durch die ganzen Presseerklärungen, natürlich der Landesregierung, aber auch von uns in den Parlamentsfraktionen. Wir erklären ja sehr viel. Ja, so kann man zum Beispiel auf der Internetseite des Finanzministeriums relativ prominent, glaube ich sogar noch jetzt aktuell, eine Pressemitteilung lesen über die Schwerpunkte dieses Doppelhaushaltes. Also wer sich dafür interessiert, was wir für Schwerpunkte setzen in so einem Doppelhaushalt, der kann sofort auf den Internetseiten der Landesregierung etwas finden. Im Zweifel eine Google-Suche, Doppelhaushalt Rheinland-Pfalz 2025, 2026. Und wenn alle Stricke reisen, lade ich herzlich ein, auch sich gerne bei mir zu melden und mir eine Mail zu schreiben. Und dann kann ich auch Dinge erläutern.
Aber wir können sagen, wofür gibt Rheinland-Pfalz Geld aus? Das ist verfügbar online und wenn ihr das hört, dann auch in den Shownotes verlinkt.
Genau, das können wir noch machen. Guter Hinweis.
Jetzt hört wahrscheinlich auch der eine oder andere Kommunalpolitiker zu, nach den Rückmeldungen, die wir kriegen. Und in dem Bereich gab es in Sachen Haushalt in den letzten Jahren auch einiges an Neuerungen. Bin versucht zu sagen Chaos. Es gab den kommunalen Finanzausgleich, die Neubewertung der Grundstückswerte in Sachen Grundsteuer, dann die Anhebung des Nivellierungssatzes bei den Realsteuern. Und jetzt habt ihr nochmal die Grundsteuer B aufgedröselt in drei verschiedene Unterpunkte.
Also wir wollen sie aufdröseln. Noch haben wir es nicht gemacht, aber
richtig,
wir wollen
es wollt. Warum kommt das alles so geballt? Das versteht doch kein Mensch mehr. Also das sage ich gar nicht jetzt, ich kokettiere nicht, sondern das versteht irgendwann wirklich einfach kein Mensch mehr.
Naja, vor allen Dingen die zwei Themen, die du angesprochen hast, die Grundsteuer und auch der kommunale Finanzausgleich, wurden ja deshalb reformiert, weil wir zwei Urteile bekommen haben vom Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, was das Thema des kommunalen Finanzausgleiches angeht und eben vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich im Bereich der Grundsteuer. Da waren nicht unmittelbar wir Adressat als Land, sondern eigentlich die Bundesregierung und der Bundestag. Aber die Konsequenz aus der Reform, die der Bund gemacht hat, war eben auch, dass wir Diskussionen in den Ländern bekommen haben zum Thema Grundsteuer. Können wir sicherlich auch noch mal ein bisschen näher ausführen. Aber am Ende muss man sagen, war die Situation wirklich die, dass diese beiden Urteile relativ zeitgleich in den Konsequenzen auch auf uns zugekommen sind und diese Themen einfach auch aus dem Grunde schon eine Rolle bei uns gespielt haben. Ja.
Jetzt, wenn ihr als Landtag politische Entscheidungen trifft, dann müsst ihr euch dafür rechtfertigen. Wenn jetzt Gerichte Entscheidungen treffen, dann müsst auch ihr euch dafür rechtfertigen. Ist das nicht ein bisschen ärgerlich manchmal?
Die richterliche Freiheit und Unabhängigkeit ist ja einer der wichtigsten Grundsätze in unserem Rechtsstaat. Und es ist auch gute Tradition, dass die Politik sich bei der Bewertung von Gerichtsurteilen wirklich zurückhält. Denn am Ende ist unser Rechtsstaat und unsere Demokratie darauf fußend, dass wir unabhängige Richterinnen und Richter haben, die mit großer Verantwortung und Fachkenntnis diese Entscheidungen treffen. Und es ist völlig klar, dass natürlich ein sehr komplexes Urteil, also wenn man sich jetzt mal beispielsweise das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz durchliest zum kommunalen Finanzausgleich, natürlich es für Menschen, die jetzt nicht unbedingt jeden Tag sich mit dem Finanzausgleich beschäftigen, schwer nachvollziehbar ist. Und es ist natürlich auch naheliegend, denjenigen auch zu kritisieren für dieses Urteil und die Konsequenzen, der auch Adressat dieses Urteils war. Also in dem Fall war es natürlich auch die Landesregierung Rheinland-Pfalz, auch das Land im Allgemeinen. Und wenn das Gericht sagt, da war was verfassungswidrig, spricht das ja erstmal nicht unbedingt für das Handeln, sondern dann gibt es einen Korrekturbedarf. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, auch als Lokalpolitiker und auch als Landespolitiker, das zu erklären. Insofern ist das unser Job. Ja, die Gerichte haben die Aufgabe, die Entscheidungen unabhängig und objektiv zu treffen mit ihrem Fachverstand und ihrer Fachkenntnis. Und wir als Politik haben dann den klaren Auftrag, eine Entscheidung zu treffen, wie wir künftig den Vorgaben der Gerichte Folge leisten. Und das tun wir jetzt zum Beispiel mit dem Finanzausgleich ja sehr intensiv.
Kann man dann sagen, dass die Gerichte in diesen beiden Fällen nur deshalb aktiv werden mussten, weil die Politik es zu lange versäumt hat, das von sich aus zu regeln?
Nun, ein Rechtsstaat zeichnet sich ja dadurch aus, dass Urteile meistens auch dadurch zustande kommen, dass es Menschen gibt, die aus irgendeinem Grunde sich durch das bestehende Recht in ihren Rechten verletzt fühlen. Das war jetzt im Falle des kommunalen Finanzausgleichs, waren das jetzt keine Privatpersonen, sondern da waren das dann Kommunen, also Gemeinden, die gesagt haben, irgendwas ist da falsch. Und im Bereich der Grundsteuer gab es, glaube ich, auch den Anlass aus verschiedenen Bereichen. Es gab ja auch immer wieder mal Klagen, Einsprüche, die dann am Ende auch den Weg zum Verfassungsgericht gefunden haben. Im Falle des kommunalen Finanzausgleichs würde ich behaupten, ist das Momentum für die Verfassungswidrigkeit nicht weit weg, sondern da gab es Feststellungen des Gerichtes, die einfach auf die Bewertung der kommunalen Aufgaben abgestellt hat. Also da gab es ein Bewertungsproblem, das relativ kurzfristig da war. Bei der Grundsteuer, da kann man es wirklich fest sagen, das ist ein langfristiges Thema gewesen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja relativ klar gesagt, dass die letzten Bewertungen bei vielen Einheitswerten oder wirtschaftlichen Einheiten Jahrzehnte zurücklag. in den westdeutschen, wenn man das noch so sagen darf, in den westdeutschen Bundesländern etwas jünger als in den ostdeutschen. Aber das ist am Ende, hat das zu dem Ergebnis geführt bei der Grundsteuer, dass wir, so sagen es die Fachleute, gleiche Sachverhalte ungleich steuerrechtlich behandelt haben. Also es konnten zwei Grundstücke ein und dieselbe, den ein und denselben Sachverhalt abbilden und trotzdem unterschiedlich besteuert werden. Und auch andersrum, du hattest völlig unterschiedliche Grundstücke und wirtschaftliche Einheiten, die aber genau gleich besteuert wurden. Und beides ist vor dem Hintergrund unseres Grundgesetzes, da gibt es den Artikel 2 und viele, viele Auslassungen dazu, unzulässig. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, liebe Kommunen, Achtung, Achtung, der Bund muss euch eine neue Grundsteuer beschließen oder sozusagen ein neues Grundsteuergesetz erlassen, um euch künftig die Grundsteuer zu sichern. Denn das muss man an der Stelle noch klar sagen, das ist keine Bundessteuer, die Grundsteuer. Also sie wird bundesgesetzlich geregelt, aber sie fließt komplett den Gemeinden zu. Ist also eine reine Kommunalsteuer.
Dieses Auseinanderdriften nach langer Zeit, ist das normal? Ist das aufgrund der Komplexität eines solchen Gesetzes und passiert einfach, weil unterschiedliche Interpretationen, Auslegungen da sind und führt das dazu, dass man irgendwann feststellt, oh, okay, hier wird was mit möglicherweise zweierlei Maß gemessen und dann muss man korrigieren. Verstehe ich das richtig? Oder?
Ja, also im weitesten Sinne würde ich jetzt sagen, irgendwie ist 40, 50 Jahre lang da nichts passiert. Ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen genauen Überblick darüber, wo da die Milch verschüttet gegangen ist, was da am Ende die Ursache dafür war, ob das Behörden waren, die einfach keine Bewertungen mehr vorgenommen haben, ob es vielleicht auch einfach nicht die Aufforderung gab. Also man muss ja sehen, das Ergebnis dieser Grundsteuerreform, jetzt sind wir schon sehr tief drin, das haben wir ja alle gespürt, sofern wir Eigentum haben. Indem wir nämlich jetzt vor einiger Zeit Grundsteuerfeststellungserklärungen abgeben mussten. Große Aufregung in der Bevölkerung. Oh Gott, das Finanzamt schreibt mich an und möchte von mir wissen, wie viel Wohnfläche ich beispielsweise habe. Das ist eigentlich eine Konsequenz aus diesem Urteil. Und scheinbar ist genau das, was wir jetzt gemacht haben, aktuelle Datenabfragen in der Bevölkerung bei den Grundstückseigentümern einfach über Jahrzehnte lang nicht passiert.
Es war auch einiger Aufwand für uns. Ne? Wir hatten ja auch Bürger, die uns angefragt haben, wegen irgendwelchen Sonderfällen, wie das jetzt zu bewerten sei und ob das richtig so sei.
Ja, genau. Also ich weiß noch, ich war viel unterwegs und habe auch Vorträge gehalten, auch als Fachabgeordneter und hab Dinge erklärt auch. Und da ging es dann immer zum Beispiel um so klassische Fragen, gehört jetzt der Keller oder der Waschraum zur Wohnfläche? Denn die Wohnfläche und die Frage, wie groß die Wohnfläche ist, nicht unerheblich ist bei der Frage, wie viel Grundsteuer ich nachher zahlen muss. Das war schon für die Bevölkerung eine große Herausforderung. Aber, und das will ich an der Stelle auch mal mit einem großen Dankeschön klarstellen, auch für unsere Finanzbehörden, die nicht nur die Aufgabe hatten, jetzt die Daten zu beschaffen bei der Bevölkerung, bei den Eigentümerinnen und Eigentümern, sondern am Ende natürlich auch auszuwerten und in eine berechenbare Zahl zu gießen und die jetzt dann auch Grundlage ist, zum Beispiel für die Hebesatzentscheidungen auf kommunaler Ebene bei der Frage, wie hoch wird künftig die Grundsteuer sein in meiner Kommune.
Solche Veränderungen sind ja für den Eigentümer in dem Fall ja schon nervig, weil man muss sich damit beschäftigen, ist ja klar. Lange Zeit musste man es nicht. Eigentlich war das ja mehr oder weniger ein Luxus. Man hatte weniger Aufwand, jetzt hat man mehr Aufwand gehabt. Ich finde die Akzeptanz von solchen Änderungen, die ja auch dann da ist, wenn du das erklärt hast. In der Regel war das doch immer so, dass wenn du da mal den Hintergrund erklärt hast, dass bei den Leuten eigentlich auch sich Ruhe eingestellt hat in der Form, dass sie gesagt haben, ah ja, das ergibt Sinn. Mhm. Ja, ich finde, die Akzeptanz von sowas steht und fällt auch so ein bisschen damit, wie das die verantwortliche Finanzbehörde, das Finanzamt, das kommuniziert. Ich denke da vor allem an solche Einstiegshilfen. Ja, es gibt Gegenden, da wird beispielsweise so ein Deckblatt mitgeliefert, das sehr einfach die einzelnen Schritte und den Sachverhalt erklärt. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in der Region war, keine Ahnung, aber ich will das nur betonen, dass die Kommunikation Richtung Bürger von Behörden unheimlich wichtig ist, auch für die Akzeptanz von, ja, in dem Fall von Grundsteuerreform, aber sonst auch von allen anderen Sachverhalten. Und das ist in vielen Bereichen noch ausbaufähig. Ich glaube, Behörden könnten noch besser kommunizieren.
Ja, absolut. Also natürlich auf der einen Seite das Thema einfache Sprache und Behördensprache. Jetzt, auch wenn ich jetzt Finanzpolitiker bin und vielleicht für mich beanspruchen kann, viele Dinge auch zu kennen in dem Bereich. Auch für mich ist das Lesen eines Einkommensteuerbescheides immer wieder auch eine spannende Lektüre, weil man mal merkt, wie man wie komplex auch Dinge dargestellt sind. Das fängt ja schon an mit der Art und Weise, wie diese Schreiben aussehen. Ja, es ist jetzt nicht ein attraktives Briefchen, was man bekommt, sondern man hat schon irgendwie das Gefühl, oh je, hier hat die Bürokratie wieder voll zugeschlagen. Klar, natürlich die Kommunikation seitens der Behörden in allen Bereichen in Richtung der Bevölkerung ist sicherlich an vielen Stellen noch mal verbesserbar. Aber ich sage auch ganz ehrlich, natürlich gehört am Ende auch für mich als Bürger dieses Landes ist dazu, mich auch so gut es geht auch zu informieren. Ja, und wir müssen als Politik und auch die Verantwortlichen in den Regierungen umfassend Informationsmöglichkeiten anbieten. Das hat man aber getan. Also man hat gerade im Bereich der Grundsteuer auf der Seite des Bundesfinanzministeriums, da habe selbst ich meine Informationen rausgezogen, ganz viele relativ einfache FAQs gefunden, in denen man sehr klar erkennen konnte, was kommt da gerade auf uns zu, was passiert hier eigentlich. Das kann man aber auch auf das Land runterbrechen. Ich weiß, dass zum Beispiel im Land Rheinland-Pfalz die Finanzbehörden an der Stelle auch sehr viel Lob bekommen haben. Das hört man nicht allzu oft. Ich habe es bekommen, das Lob, auch aus der Bevölkerung. Speziell auch das Finanzamt, das will ich an der Stelle mal klar sagen, auch bei uns hier in Bad Kreuznach und Ida Oberstein, die beiden örtlichen, die so in unserer Region eine Rolle spielen, wo ich immer wieder gehört habe von Bürgerinnen und Bürgern, wow, toll, ich habe da angerufen, hatte eine Frage und wurde wirklich adäquat bedient, habe eine Information bekommen, habe nachher verstanden, was die damit meinen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, ja, Informationsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ja, und am Ende natürlich eine Bürgerschaft oder eine Bevölkerung zu haben, die auch bereit ist, natürlich sich mit einem Thema zu beschäftigen und vielleicht nicht nur irgendwelchen komischen Äußerungen bei Facebook oder Instagram oder sonst wo zu folgen, sondern sich selbst mal zu informieren.
Lass uns da gerade weitermachen. Jetzt sind wir schon tief in der Haushaltsfolge. Das können wir ausbauen. Das sind zwei konkrete Punkte, die Kommunalpolitiker gerade auf dem Schirm haben. Das eine ist das Thema Grundsteuer B. Das hatten wir kurz angesprochen vorhin, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, für die Kommunen das aufzusplitten in drei verschiedene Grundsteuer-B-Sätze, Hebesätze. Was hat es damit auf sich? Warum macht ihr das?
Also da müssen wir zeitlich quasi ansetzen nach dem Zeitpunkt, als alle Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Feststellungserklärung abgegeben haben. Also nochmal zum Hintergrund. Es gab die Anforderung der Finanzbehörden, lieber Eigentümer, du bist Eigentümer eines Grundstückes, du musst künftig Grundsteuer zahlen und damit wir das gerecht und adäquat besteuern können, so wie es das Bundesverfassungsgericht fordert, musst du uns erstmal erklären, was es mit deinem Grundstück auf sich hat. Also ist dieses Grundstück unbebaut oder ist es bebaut? Und wenn es bebaut ist, ist es ein Grundstück, das Wohnzwecken dient, also ein Wohngrundstück, oder ist es eben ein Grundstück, das beispielsweise anderen Zwecken dient, wie zum Beispiel einer gewerblichen Nutzung. Und je nachdem, in welche Kategorie man dann mit seinem Grundstück gefallen ist, musste man entsprechende Angaben machen. Und diese Angaben dienen nicht dazu, die Finanzbehörden und die Bürger zu quälen, sondern sie dienen eigentlich dazu, sowas wie einen Ertragswert festzustellen. Also die Frage, wie wertig ist das Grundstück? Und diese Bewertungen hat man vorgenommen, nachdem wir von der Bevölkerung, von den Eigentümern dann die entsprechenden Feststellungserklärungen bekommen haben. Und dann hat man festgestellt, dass es eine Belastungsverschiebung gibt im Verhältnis zur vorherigen Steuerlast. Also man hat gemerkt, dass die Wohngrundstücke, also die sozusagen die Grundstücke, die mit einer Wohnbebauung versehen sind, tendenziell eine höhere Besteuerung erfahren in Zukunft als zum Beispiel der gewerbliche Bereich. Und das ist etwas, was uns auch in der Politik natürlich sehr schnell auch beschäftigt hat, weil wir wussten, okay, es gibt eine Verlagerung in dieser Besteuerung. Ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen, dass die beispielsweise verfassungswidrig wäre, sondern sie ist ja natürlich auch ein Ausfluss einer Steuerreform. Das heißt, da liegen mathematische Grunddaten zugrunde, man hat Dinge gerechnet und kommt zu dieser Verschiebung. Aber politisch musst du natürlich damit umgehen und jetzt ist es natürlich für uns Sozialdemokraten auch kein Geheimnis, dass es uns natürlich in der Seele auch wehtut, wenn wir sehen, dass beispielsweise gerade die Wohnbevölkerung und auch damit natürlich die Mieterinnen und Mieter von so einer Grundsteuerreform stärker belastet sind als andere Bereiche. Und das hat uns dazu veranlasst, über die Frage nachzudenken, was können wir tun, um diese Belastungsverschiebung zu beseitigen? Und da gab es dann mehrere thematische Ansatzpunkte, mehrere inhaltliche Ansatzpunkte, aber der wirklich einzige geeignete Ansatzpunkt, das jetzt noch sozusagen auch vor Inkrafttreten der Reform und bevor die Bescheide dann bei den Menschen im Briefkasten liegen, zu lösen, war eben eine sogenannte Splittung des Grundsteuerhebesatzes, des Grundsteuer-B-Hebesatzes. Das ist noch nicht beschlossen, das geben wir jetzt ins parlamentarische Verfahren als Ampelkoalition. Und dann soll eben die Möglichkeit für die Kommunen bestehen, noch im Jahr 2025 unterschiedliche Hebesätze festzulegen, also ein Wohngrundstück beispielsweise anders zu behandeln als ein Gewerbegrundstück in der Frage der Besteuerung. Und das ist im Grunde das Instrument, das wir jetzt den Kommunen an die Hand geben möchten.
Okay, das klingt so wie du es erklärst, sinnvoll, aber was heißt das praktisch? Also werden Kommunen jetzt tatsächlich die Grundsteuer für Hebesätze für Gewerbegrundstücke erhöhen? Oder wird das nicht passieren?
Da kann ich dir zwei Antworten geben. Erstens, es kommt ja mal überhaupt auf die Frage an, ob es eine Belastungsverschiebung gibt. Also das, auch das ist eine Erkenntnis. Wir haben diese Belastungsverschiebungen, wir haben sie aber nicht überall. Und dort, wo wir sie haben, haben wir sie nicht überall in gleicher Höhe. Also es ist sehr, sehr heterogen, die Situation in den rheinland-pfälzischen Gemeinden. Das heißt, der erste Schritt für eine Kommune wird natürlich sein, zu sehen, haben wir so eine Belastungsverschiebung? Sehen wir das bei uns? Das können in aller Regel natürlich auch die hauptamtlichen Verwaltungen liefern, diese Informationen, auch sicherlich in Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden. Und wenn die Situation so ist, dann muss die Kommune mit sich in sozusagen in der Selbstverwaltung, das ist ja der Fachbegriff, also in dem Recht, die Entscheidung selbst treffen zu dürfen, mit sich ringen. Das wird dann Aufgabe der Ortsgemeinderäte sein, der Stadträte sein, zu überlegen, wollen wir das? Und es wird Argumente geben, die dafür oder dagegen sprechen. Eines ist klar, so eine Entscheidung darf man nicht willkürlich treffen. Da muss man jetzt auch aus juristischer Sicht wieder vorsichtig sein, weil natürlich auch eine Grundsteuerfestsetzung und auch die Grundlagen für diese Grundsteuer immer an der gerichtlichen Überprüfbarkeit hängen. Also wenn ein Gericht feststellen sollte, dass zum Beispiel der Hebesatz, den man vor Ort gewählt hat, für dieses oder jenes Grundstück höher oder niedriger und das willkürlich erfolgt ist, dann kann es durchaus sein, es ist vermutlich sehr wahrscheinlich, dass das Gericht sagt, die Bescheide sind rechtswidrig, im Zweifel sogar nichtig, weil sie auf einer rechtswidrigen Grundlage beruhen. Und da sollten die Kommunen natürlich schon sehr genau darauf achten, dass sie eine gute Begründung dafür haben, warum sie beispielsweise durch einen gesplitteten Hebesatz in die eine oder andere Richtung lenken.
Es klingt extrem bürokratisch. Viel Verwaltungsaufwand. Lohnt sich das?
Ja, natürlich. Am Ende geht es um die Gerechtigkeit. Also es geht ja um die Frage, besteuern wir gerecht? Ich habe das Argument mit der Bürokratie im Kontext zur Grundsteuer schon mal gehabt und auch mich vehement dafür eingesetzt, zum Beispiel das Modell anzuwenden, das wir jetzt gewählt haben. Das ist in einer der vergangenen Folgen, haben wir das auch schon mal thematisiert. Wir haben uns für das Bundesmodell entschieden, das sehr genau, sehr gezielt auf das Grundstück blickt. Also sozusagen nicht nur die Lage und die Größe des Grundstückes bewertet bei der Frage, was ist dein Grundstück wert, sondern wirklich sich die Bebauung des Grundstückes ansieht, ist das ein Wohngrundstück, ist es ein Gewerbegrundstück und welchen Ertrag kann man da rausziehen? Und wir haben das deshalb gewählt, weil wir es für das gerechtere Modell halten. Man kann sicherlich auch überlegen, dass man ein reines Bodenwertverfahren macht, bei dem man sich nur das Grundstück ansieht mit Blick auf Größe und Lage und völlig ignoriert, was auf dem Grundstück gemacht wird. Es gibt Bundesländer, die das so gemacht haben. Ich halte das für ungerecht, weil wir, glaube ich, schon, wenn wir in eine Vermögensbesteuerung gehen, und das ist am Ende bei einer Grundsteuer so, dass wir dann auch adäquat besteuern sollten. Also so, wie es auch der Lebenssachverhalt vor Ort wirklich abbildet und eben nicht einfach nur dünn drüber. Ich halte das bei einer Besteuerung für nicht gerecht. Das muss man der Bevölkerung am Ende ja auch erklären. Und so wird es genauso sein in den Kommunen. Ja, das ist Bürokratie, gar keine Frage. Aber wenn wir was gerecht machen wollen, dann heißt es im Regelfall auch, dass wir vielleicht dann mehr Verwaltungsaufwand haben. Aber den investieren wir gerne, meines Erachtens, weil wir wissen, am Ende können die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler darauf vertrauen, dass sie gerecht besteuert sind.
Dann werfe ich jetzt einen letzten Begriff noch zu dem Thema in die Runde. Aufkommensneutralität. Das ist ja auch ein Begriff, der in den Räten gerade diskutiert wird. Es gibt da Zahlen, Hebesätze, die aufkommensneutral seien und die teilweise höher sind als die festgelegten Hebesätze und teilweise niedriger. Was soll das jetzt wieder?
Ja, also auch das ist ein Begriff, der im Kontext dieser Grundsteuerreform immer wieder aufkam. Die Aufkommensneutralität soll im Grunde einfach nur bedeuten, eine Kommune soll auf ihr Gebiet bezogen durch die Reform selbst, also nur durch die Grundsteuerreform selbst, wenn wir mal andere Effekte ausblenden, wie gestiegene Ausgaben in einem Kommunalhaushalt, die vielleicht ein Grund dafür sein könnten, mehr Einnahmen zu generieren. Aber nur durch die Reform selbst, unmittelbar sollen keine Mehrerträge erzielt werden.
Das heißt, es geht um diese Neubewertung der Grundstücke.
Und in der Konsequenz natürlich mit dem Hebesatz und der Steuermesszahl, andersrum, in der Konsequenz mit der Steuermesszahl und dem Hebesatz. Also am Ende, stellt euch die Berechnung der Grundsteuer wie eine einfache mathematische Formel vor. Da gibt's drei Faktoren, die miteinander multipliziert werden. Und hinter dem Ist-Zeichen kommt dann eben der Wert der Grundsteuer raus, das, was ich bezahlen muss. Und das Ziel war am Ende sozusagen mit dieser Grundsteuerreform und auch die Vorgabe war, was auch immer ihr macht, wie auch immer ihr die Grundsteuer reformiert, hinter dem Ist-Zeichen soll bezogen auf das Gemeindegebiet immer derselbe Ertrag stehen. Also man soll sich nicht durch die Reform bereichern, So. Was da so ein bisschen missinterpretiert wurde von Anfang an, war immer das Argument, Aufkommensneutralität bedeutet, der einzelne Steuerzahler oder die einzelne Steuerzahlerin darf nicht mehr zur Kasse gebeten werden. Das würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn das Bundesverfassungsgericht dir sagt, das bisherige Steuersystem war ungerecht, weil es falsch besteuert, dann wäre das Ergebnis, jeder zahlt am Ende dasselbe, wie er wieder genauso verfassungswidrig. Also, dass da natürlich Gewinner und Verlierer entstehen nach so einer Reform, ist klar. Aber man hat gesagt, man will versuchen, man soll auf Gemeindeebene eine Aufkommensneutralität herbeiführen, die sicherstellt, dass die Kommune sich nicht unmittelbar aus der Reform herausbereicht.
Heißt das jetzt, dass die Kommunen die Hebesätze so anpassen müssen oder sollen, dass dann am Ende auf der anderen Seite des Gleichheitszeichens derselbe Betrag steht?
Mit einem Soll kann man das unterschreiben oder auch unterstreichen. Also sie sollen dafür sorgen. Ich sage das auch deshalb, weil wir, das habe ich eben schon mal so kurz angerissen, Effekte haben, die außerhalb der Reform natürlich eine Rolle spielen können. Also ich habe vorhin über Energiekosten gesprochen, über Lohnkosten, über andere Dinge. Dinge, die also zum Beispiel auch in einem kommunalen, in einem Gemeindehaushalt eine entscheidende Rolle spielen können. Und es wäre ja Wahnsinn, wenn wir den Kommunen nicht die Möglichkeit geben würden, auch trotz der Reform mehr Grundsteuer zu fordern, um die eigenen Aufgaben zu erfüllen. Also wenn das Kita-Personal in Zukunft bezahlt werden soll oder die Gemeindearbeiterinnen und Gemeindearbeiter, die in der Ortsgemeinde arbeiten und sie eine Lohnsteigerung erfahren, dann muss die Gemeinde natürlich schon auch überlegen, wo sie das Geld herholt. Und dann muss sie zumindest mal die Möglichkeit haben, sich aus einer höheren Grundsteuer diese Gelder zu holen, um diese Ausgaben auch zu leisten. Im Zweifel wird sich sogar müssen. Da kommt wieder die Kommunalaufsicht, lieber Julian, zum Tragen, die vielleicht dann auch sehr erhebliche Bedenken hat und sagt, nee, da müsst ihr noch eine Schippe draufpacken. Der Unterschied ist eben, dass das eine bedingt ist durch äußere Umstände und das andere nicht entstehen darf, also ein höherer Hebesatz nicht unmittelbar durch die Reform entstehen darf. So, und das ist die Schwierigkeit, das vor Ort zu erklären. Das wird gerne vermischt, das ist das große Problem.
Nun gibt's auch Gemeinden, unter anderem die, aus der ich komme, in der dieser aufkommensneutrale Hebesatz niedriger liegt als der Nivellierungssatz. Was machen wir jetzt damit?
Ja, im Grunde würde man sagen, wenn eine Kommune aufgrund ihrer Finanzlage so viele finanzielle Ressourcen hat, dass sie es sich leisten könnte, unter diesen Nivellierungssatz zu gehen oder mit dem aufkommensneutralen Hebesatz unter den Nivellierungssatz zu kommen. Ach Gott, wie viele Fachbegriffe. Ich hoffe, irgendjemand versteht das noch da draußen. Dann spricht dem nichts entgegen. Ich meine sogar, dann wäre es angeraten, das so zu tun, weil dann müsste ich das Soll aus der Grundsteuerreform natürlich erfüllen. Wenn aber eine Absenkung auf einen aufkommensneutralen Grundsteuerhebesatz bedeuten würde, dass die Kommune ihre Mieten nicht mehr zahlen kann und dass sie ihre Energiekosten nicht mehr zahlen kann und dass Mitarbeiter kein Geld mehr bekommen, ich überspitze jetzt mal bewusst, dann kann das natürlich nicht das Ergebnis sein, sondern da muss natürlich auch eine Kommune und natürlich in der Konsequenz auch die Kommunalaufsicht darauf achten, dass die Kommune weiterhin das Geld vereinnahmt, was sie braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Denn am Ende, Aufkommensneutralität hin oder her, die Aufgabenerfüllung durch die Kommune, die steht natürlich im absoluten Vordergrund. Ja, es ist.
Das heißt, wenn wir im Ergebnishaushalt ein Minus stehen haben, vielleicht auch ein dickes Minus aufgrund der Aufgaben, die für uns anfallen, dann werden wir wahrscheinlich Ärger kriegen, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt den niedrigeren Hebesatz.
Wenn ihr nicht irgendwo anders das Geld dann herholt. Also am Ende ist das auch immer eine Frage, wie es vor Ort individuell aussieht. Aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, auch ohne den Aufsichtsbehörden jetzt vorwegzugreifen. Das ist am Ende eine Entscheidung, die auch dort zu treffen ist, nachdem das in den kommunalen Gremien diskutiert wurde. Aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, es ist schwer zu akzeptieren, dass jemand auf Einnahmen verzichtet als Kommune, während er andererseits dann die Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Und ein nicht ausgeglichener Haushalt heißt erstmal, dass der Grundsatz der Aufgabenerfüllung gefährdet ist, der stetigen Aufgabenerfüllung gefährdet ist. Und man damit natürlich schon darauf achten muss, dass die Gelder sozusagen reinkommen, die ich brauche, um meine Aufgaben zu leisten.
Okay, so bevor wir jetzt Kopf kriegen, wechseln wir das Thema schnell, soweit schnell noch möglich
ich
ist.
Ich weiß auch nicht, wann ich ausgestiegen bin.
Nun war in einer der letzten Wochen der 9. November. Das ist der offizielle Schulbesuchstag. Bei diesen Schulbesuchen geht es wahrscheinlich selten um den Haushalt.
Ja, eher weniger tatsächlich, ja.
Du warst in mehreren Schulen.
Genau, richtig. Ich war an drei Schulen dieses Jahr, bei der Alfred-Delp-Schule in Hagesheim. Ich war bei der Realschule Plus in Simmern und ich war beim Paul-Schneider-Gymnasium in Meisenheim. Und ich wäre eigentlich in Kirn gewesen. Auch an der Stelle, das will ich nochmal klarstellen, in Kirn auf der Realschule Plus auf Halmen. Das hat nicht funktioniert, weil zeitgleich tatsächlich auch ein großes Thema für uns hier ein Gespräch stattfand zum Kirner Krankenhaus. Also Stichwort Gesundheitsreform, Krankenhausreform. Und da fand ein sehr wichtiges Gespräch statt in Kirn, weshalb ich dann zum Beispiel jetzt nicht an der Realschule Plus in Kirn dabei sein konnte, wo ich sonst eigentlich immer da war. Aber da wurde ich ja auch adäquat vertreten durch den Michael Simon.
Und um was ging es bei den Gesprächen? Was interessiert die Schüler, wenn sie sich nicht für Haushalt interessieren?
Ich hätte letztes Jahr noch gesagt, für die Cannabis-Legalisierung. Das war eigentlich der Dauerbrenner, immer wieder die Frage, was da kommt oder nicht. Das hat sich natürlich jetzt erstmal erledigt, das Thema. Nein, es ging sehr viel um Olaf Scholz und Boris Pistorius. Sehr viel um Christian Lindner, also sehr viel um die Ampel in Berlin. Also um auch die Frage, wie wir das einschätzen, auch als örtliche oder Landtagsabgeordnete, auch wenn wir jetzt keine unmittelbaren Bundespolitikerinnen und Politiker sind. Aber natürlich beschäftigt die Menschen das. Auch unsere Schulklassen hat das beschäftigt, die Leistungskurse und Schulklassen, die wir vor uns sitzen hatten. Es ging um die Rolle der AfD. Da hatte ich eine sehr auch harte Auseinandersetzung in Simmern.
Es waren teilweise auch AfD-Abgeordnete dabei. Also das vielleicht als Hintergrund, du sitzt da meistens nicht allein, sondern es werden verschiedene Landtagsabgeordnete eingeladen. Und du bist dann häufig mit dem Dr. Martin wahrscheinlich vor Ort und teilweise aber auch mit Kollegen von der AfD.
Ja, oder eben auch der FDP, der Grünen. Also im Grunde das Recht ein Stück weit ein bisschen die Pflicht, muss man ja auch klar sagen, als Landtagsabgeordnete diese Schulen zu besuchen, haben alle Parteien. Das ist also keine Exklusivveranstaltung jetzt nur für die SPD oder nur für die CDU oder nur für die Großen, sondern jede Partei sollte natürlich darauf achten, in den Schulen auch präsent zu sein. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Gebe auch zu, das ist natürlich für größere Parteien wie bei der CDU oder der SPD sicherlich ein bisschen einfacher abzubilden. Wir haben einfach mehr Abgeordnete. Das heißt, wir können auch viel eher noch in die Fläche gehen. Es gibt auch Termine, wo wir dann gemeinsam mit Kollegen der FDP dieses Jahr mit Philipp Fernis habe ich einen Schulbesuch gehabt in Hagesheim bei der Alfred-Delp-Schule zum Beispiel, wo wir schon auch zusammen auf der Bühne sind. Und ja, natürlich, ich sage auch bewusst leider, weil sie Teil auch unseres Parlaments sind, auch Abgeordnete der AfD. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist für die Schülerinnen und Schüler eine wunderbare Möglichkeit, auch mal sehr provokante Fragen zu stellen. Und nicht nur in Richtung der AfD, sondern auch in Richtung von uns. Und wie gesagt, die kritischen Fragen waren in meine Richtung, in Richtung der Ampel und des Zusammenbrechens der Ampelregierung in Berlin. Und auf der anderen Seite musste sich die AfD natürlich Fragen stellen lassen zu anderen Dingen wie Rechtsradikalität und Rechtsextremismus innerhalb ihrer Partei. Und es ist immer wieder erstaunlich, was man da für Aussagen dann hört.
Nämlich?
Naja, beispielsweise von einem Kollegen der AfD, mit dem ich eben in Simmern war, bei der Realschule Plus, und er auf meinen Hinweis, dass die AfD es bis heute nicht schafft, sich klar und deutlich von Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus zu distanzieren, sondern ganz im Gegenteil, Menschen, die diesen klaren Gesinnungen hinterherlaufen, sogar noch Macht zu geben, also ich habe Höcke beispielsweise mal erwähnt, auf dieses Argument hin wird dann entgegengehalten, es seien ja nur etwa 1-2% in dieser Partei, die rechtsradikal seien.
Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es tatsächlich nur 1-2% Rechtsradikale in der AfD gibt, die sich selbst für Rechtsradikale halten.
Die das offen bekennen.
Die das auch offen bekennen, ja. Aber auch nicht nur offen bekennen, sondern tatsächlich die sich selbst dafür halten. Mein Eindruck ist, dass es in der Partei viele Leute gibt, die felsenfest davon überzeugt sind, überhaupt nicht rechts zu stehen, obwohl sie es offensichtlich sind.
Naja, und es ist ja auch keine Antwort auf meine Kritik, dass ich gesagt habe, die AfD sollte auf jeden Fall ja schon mal versuchen, Verfassungsfeinde und Rechtsradikale aus ihrer Partei zu entfernen. Aber das Gegenteil passiert ja. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Herr Höcke jetzt irgendwie in die Gefahr läuft, aus der AfD ausgeschlossen zu werden, sondern ganz im Gegenteil, dem Mann wird noch eine gute Arbeit attestiert von AfD-Abgeordneten und es wird toleriert, was er so sagt und tut. Und das ist schon etwas, das muss man auch den Schülerinnen und Schülern, wie ich finde, sehr deutlich klar machen. Und das habe ich auch in Simmern dann getan. Und ja, insofern ist das auch wichtig. Ich meine, man sitzt da, Grund für den Schulbesuch ist der 9. November. Und dann reden wir über eine Reichspogromnacht, die im Grunde im Wesentlichen ja auch eine Zeit abbildet oder auch eine Entwicklung abbildet, vor der sich heute wieder viele fürchten. Und bei der Frage, warum die Weimarer Republik scheiterte mit Inflation und all den Entwicklungen, bist du ganz schnell auch wieder in der aktuellen Zeit. Und dann sitzt du mit einem AfD-Abgeordneten auf der Bühne, der dir sagt, es seien nur 1-2% rechtsradikal. Und das ist was mich wirklich mit Sorge ausfüllt. aber auch mit der klaren Erkenntnis, hier nicht still zu sein, sondern ganz klar Position zu ergreifen und die AfD in diesem Kontext auch als das zu benennen, was sie ist, eine Partei, die Rechtsradikale toleriert.
Jetzt hast du bei diesen Schulbesuchstagen oder auch in den Schulklassen in Mainz haben, im Landtag zu Besuch, viele Jugendliche vor dir, die politisch nicht desinteressiert wirken. Mhm. Und wir haben in der Vergangenheit dann, wenn es um solche Besuche ging, ich glaube auch letztes Jahr in einem Podcast über das Thema Wahlalter gesprochen. Mhm. Also ist es tatsächlich so, dass man zurück mit 16 wählen gehen kann, oder? Wenn man sich dann dafür interessiert.
Also es wäre ja wirklicher Wahnsinn, wenn die Generation, die von den anstehenden Herausforderungen so massiv betroffen ist, nicht anfangen würde, sich politisch zu interessieren. Hm. Also wir leben ja in einer Zeit, in der wirklich multiple Krisen, multiple Herausforderungen da sind. In allererster Linie, das muss man an der Stelle auch klar sagen, natürlich das Thema des Klimaschutzes und der Frage, wie wir die Lebensgrundlage bewahren. Viele Menschen haben bis heute offenbar immer noch nicht erkannt, was da gerade passiert. Aber sicher auch in allen anderen Bereichen. Ja, wir haben Demografie mit der Frage, wie künftig die Rente sich darstellt. Wir werden in absehbarer Zeit eine Situation haben, dass das Beitragssystem, das Verteilungssystem in der Rente massiv scheitern wird, mathematisch scheitern wird. Ja, und das ist nicht erst seit gestern bekannt, sondern seit vielen, vielen Jahren. Diese Generation, die wir jetzt in den Schulen haben, wird eine sein, die mit den Konsequenzen unserer heutigen Politik entweder beruhigter oder weniger beruhigt rausgehen wird. Und deswegen ist es, glaube ich, absolut an der Zeit, dass auch Schülerinnen und Schüler auch in dem Alter 16, 17, 18 sich schon sehr politisch interessieren. Und mein Eindruck ist, dass das im überwiegenden Teil der Fälle wirklich auch so ist. Und das spüren wir in den Schulbesuchen, das spüren wir aber auch, wenn uns Besuchergruppen im Landtag in Mainz besuchen, wenn wir die Gespräche haben. Ja, ich nehme eine politische Jugend wahr, die auch nicht mehr so sehr auf einen und dieselbe Partei fixiert ist, wie das vielleicht früher war, sondern wir haben eine sehr wechselnde politische Ausrichtung. Da wird auch sehr themenbezogen gedacht. Aber all das zeigt mir, die Schülerinnen und Schüler und junge Studentinnen und Studenten beschäftigen sich ziemlich intensiv mit der Frage, welche Partei für welche Inhalte steht. Und das ist auch für uns eine Chance, auch als, wie ich jetzt so schön sage, als etablierte Parteien, auch dort zu punkten, indem wir gute Programme aufstellen und das gut kommunizieren und gerade den jüngeren Menschen zeigen, dass wir auch Antworten haben auf die Probleme, die sie noch 50, 60, 70 Jahre beschäftigen. Also wählen ab 16 ist für mich überhaupt gar kein Problem. Also ich sehe wirklich ernsthaft kein Problem darin, weil ich in den Diskussionen, die ich führe, gestattet mir das mal so zu sagen, nicht unbedingt das Gefühl habe, dass Menschen, die in einem ganz hohen Alter sind, politisch besser gebildet sind als Menschen, die in einem sehr jungen Alter sind. Also ich führe mit Menschen, die jenseits der 70 sind, ohne jetzt, ich will jetzt keine Schere öffnen oder keine Spaltung machen, aber ich will damit ja nur sagen, Menschen, die ein sehr hohes Alter haben, sind jetzt auch nicht deswegen demokratisch vernünftiger, weil sie alt sind, sondern sie haben halt ihre Sicht auf die Dinge, genauso wie Menschen unter 18 mit 16 schon ihre Sicht auf die Dinge haben. Also für mich gibt es keinen Grund, das nicht zu ermöglichen. Und insofern, ja.
Gut, dann hast du eine neue Woche vor dir. Wieder mit dem Thema Haushalt vermutlich.
Ja, nachher. Ich muss tatsächlich jetzt gleich ins Homeoffice wechseln. Ich darf mich noch ein bisschen vorbereiten. Da geht es um die sogenannten Deckblätter. Können wir für die nächste Woche uns mal merken, was sind denn eigentlich Deckblätter? Darum wird es gehen. Ansonsten habe ich...
Jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass wir nächste Woche, wenn wir aufnehmen, mal komplett ohne Haushalt auskommen.
Ja.
Das versuchen.
Wir können das versuchen.
Gibt bestimmt andere Themen, oder?
Richtig, genau so ist es. Ihr könnt euch ja überlegen, in welchem Kontext man das Wort Deckblatt sonst noch setzen kann. Aber das überlasse ich eurer Kreativität. Nein, ich habe diese Woche noch viele, viele Veranstaltungen, auch in Mainz, Austauschgespräche mit Institutionen. Da können wir nächste Woche natürlich sehr gerne drüber sprechen. Und ich freue mich, dass wir jetzt wieder so ein bisschen in den normalen Büromodus kommen an den Montagen und auch künftig wieder regelmäßig ein bisschen aus der Arbeit berichten.
Alles klar. Dann allen eine schöne Woche.
Danke gleichfalls.
Bis bald.
Euch alles Gute da draußen. Bis demnächst.